Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur Mai-Sendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, liegt als Feiertag gerade hinter uns. Gerechte Arbeitsverhältnisse sind auch bei uns nach wie vor ein Thema und das ist gut so.
Unser heutiger Gast tritt seit Jahren für faire Arbeitsbedingungen ein. Wir begrüßen bei uns in der Sendung Peter Kossen, Pfarrer in Lengerich. Bekannt geworden ist er durch seinen außergewöhnlichen Einsatz für die Leiharbeitenden der Fleischindustrie im Oldenburger Münsterland. Darüber wollen wir mit ihm ins Gespräch kommen. Herr Kossen, herzlich willkommen bei KR55. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind.
Ich danke Ihnen. Ich grüße Sie. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Herr Kossen, Sie haben in dieser Region auch schon gearbeitet als Priester. Ist das Thema da eigentlich im Oldenburger Münsterland allgegenwärtig? Stößt man überall darauf?
Ja, sowohl in Südoldenburg wie in Nordoldenburg. Es ist auch nicht nur die Fleischindustrie, da ist es mir zuerst aufgefallen. Das war etwa im Sommer 2012, aber ich habe dann in den Jahren darauf gelernt, dass andere Branchen sich ein schlechtes Beispiel genommen haben, zum Beispiel die Logistik. Bei den Lkw-Fahrern ist es häufig so, in der Gebäudereinigung häufig, in der Hotellerie manchmal, in der Gemüseernte hier und da. Also es gibt auch andere Branchen, aber man kann sagen, im Oldenburger Land ist es ja, fast so was wie allgegenwärtig, allerdings auch in anderen Regionen. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, Gott sei Dank, fürs Oldenburger Land. Das gibt es auch in anderen Regionen unseres Landes. Das habe ich mit der Zeit erst so rausgekriegt.
Gab es 2012 einen Auslöser?
Es gab mehrere Auslöser. Ich hatte eine regionale Aufgabe in Vechta und hatte unter anderem zu tun mit den Beraterinnen vom SKF. Das steht für Sozialdienst katholischer Frauen. Die machen unter anderem Schwangerschaftskonfliktberatung und ich traf mich regelmäßig mit denen und ich weiß, dass bei einem Treffen sie unter anderem erzählten, sie hätten jetzt vermehrt mit Arbeitsmigrantinnen zu tun, jungen Frauen aus Rumänien und Bulgarien, die manchmal ungewollt schwanger geworden sind und dann sofort ein Beschäftigungsverbot bekamen, aber auch am gleichen Tag aus der Wohnung herausflogen. Also die Wohnung verloren und den Job verloren und häufig in schwerster Arbeit in der Fleischindustrie nicht so viel Geld verdient hatten, dass sie jetzt irgendwie noch eine Perspektive hatten, nach Hause reisen zu können, in die Heimat zum Beispiel. Das war so eine Beobachtung, die mir geschildert wurde. Aber dazu kamen andere, die ich dann zum Teil auch der Presse hier in der Region entnahm oder auch eine Demo beim Großschlachthof Danish Crown in Essen-Oldenburg im Kreis Cloppenburg, wo es eigentlich um Sonntagsarbeit ging und wo mich jemand dann ansprach, der als Fleischbeschauer dort, das ist so, die untersuchen die Schlachtkörper auf Parasiten und der sprach mich an, er sagte, es geht hier nicht in erster Linie um Sonntagsarbeit, Sie müssten mal sehen, unter welchen Umständen die Menschen hier leben und arbeiten und Sie müssten mal sehen, was hier mit den Tieren passiert und das war auch so ein Spot und so ein Hinweis und daraufhin habe ich mal öffentlich was gesagt und dann kriegte das so eine Eigendynamik.
Können Sie da noch tiefer gehen, auf was für Beispiele Sie da gestoßen sind, wie mit den Tieren umgegangen wird, wie die da dort vor Ort arbeiten müssen? Können Sie da mal ein Beispiel nennen, auch wenn es noch so gruselig ist?
Ja, das wurde mir schon damals da an der Stelle gesagt und das war sicher, das ist auch kein Einzelfall, dass die Arbeitenden dort, Frauen wie Männer, sehr kontrolliert werden bei dem, was sie tun, aber dass einfach die Arbeitsbedingungen unterirdisch sind und waren, aber auch immer noch sind, also überlange Arbeitszeiten, dass Werkzeug oder Schutzkleidung geliehen, gekauft, gemietet werden muss, dass Menschen ständig unter Druck stehen, also ja praktisch immer zu schnellerer Arbeit angetrieben werden. Ich lernte damals, dass das erste Wort, was Arbeitsmigrantinnen in unserer Sprache lernen, das Wort schneller ist. Und dass es häufig eben Landsleute sind, die ihre Landsleute dann als Vorarbeiter unter Druck setzen und auch erpressen. Also Arbeitsbedingungen, von denen wir sagen würden, das darf es in einer sozialen Marktwirtschaft überhaupt nicht geben. Das war auch noch nie legal, dass man ständig die Höchstarbeitszeiten überschreiten darf, dass man 6 Tage in der Woche 11 Stunden am Tag arbeiten darf, dass Menschen nicht ihren gesetzlichen Mindesturlaub bekommen oder dass sie bei Krankschreibungen rausfliegen. Solche Dinge sind mir damals zugetragen worden, sehr schnell von sehr vielen Menschen und das hat sich dann vervollständigt, man kann sagen, fast wie so ein Mosaik, so Steinchen für Steinchen. Und es wurde immer erschreckender, das Bild bis heute.
Diese entwürdigenden Arbeitsfelder, die Sie jetzt beschreiben, ziehen ja auch so weitere Kreise darüber hinaus. Sie sprachen von den ungewollt schwangeren Arbeitsmigrantinnen. Und wir haben gelesen, dass es dort auch oftmals auch zu großen Schulden kommt, die diesen Arbeitsmigranten auferlegt sind und die sie dann abarbeiten müssten, vielleicht auch mit Zwangsprostitution. Ja. Ist das immer noch so, 10 Jahre später?
Es ist ja nach wie vor so, dass Menschen ständig gesucht werden, weil in der Fleischindustrie, aber auch in anderen Branchen hat man einen gewaltigen Wechsel, also eine gewaltige Fluktuation, weil diese Arbeitsbedingungen so wahnsinnig hart sind. Und also werden ständig neue Leute gesucht und die werden auch angeworben in den Heimatländern in Ost- und Südosteuropa, da wo das Sozialgefälle in der Europäischen Union sich besonders stark auswirkt, wo Menschen, gerade junge Menschen, aber auch ältere, besonders perspektivlos sind. Dort wird geworben, zum Teil in den Medien auch, mit Versprechungen, die dann hier nicht annähernd eingehalten werden. Es ist also nach wie vor so, dass Menschen dafür angeworben werden und dann wird ihnen nicht selten ein imaginärer Schuldenberg aufgemacht. Also nach dem Motto, wir haben dich angeworben, du wirst schon verstehen, dass das Geld gekostet hat. Wir haben dich hierher gebracht, wir haben dich in eine Unterkunft gebracht und jetzt stehst du hier am Band und jetzt musst du erstmal arbeiten. Damit diese Schulden, die dann dort behauptet werden, abgearbeitet werden, häufig mit der Folge, dass Menschen über lange Zeit hinweg den Eindruck haben, sie müssten immer noch mehr arbeiten und immer noch etwas abarbeiten. Das ist also gar nicht festgestellt. Also da gibt es keine objektiven Maßstäbe, sondern das ist einfach festgelegt von jemandem, der es kann. Und das heißt manchmal so etwas wie Schuldsklaverei. Das kennen wir aus dem Alten Testament, aus der Bibel. Das hat also eine lange und gute Geschichte, aber solche Spuren finden sich auch hier in der Szene wieder.
Sie selber haben ja mal von mafiösen Strukturen gesprochen. Das hört sich ja hochgradig kriminell an.
Es ist tatsächlich mafiös, weil es mit Menschenhandel zu tun hat. Die Staatsanwaltschaft, mit der wir häufig zu tun haben, die auch mit uns zusammenarbeitet, Staatsanwaltschaft Münster zum Beispiel, die sagt uns, mit Menschenhandel kann man in unseren Tagen mehr Geld verdienen als mit Drogenhandel. Und Menschenhandel bedeutet, Leute, Frauen, Männer in solche Situationen, in solche Beschäftigungs- und Wohnverhältnisse zu bringen, aber bedeutet auch, Frauen auf den Strich zu bringen gegen ihren Willen. Ich habe auch Kontakt mit Kriminalpolizei, die mir sagt, höchstens 3% der Frauen, die auf dem deutschen Straßenstrich tätig sind, also Deutschland gilt als das Bordell Europas, über 90% der Frauen, die dort tätig sind, kommen als Migrantinnen hierher aus Afrika oder aus Ost- oder Südosteuropa. Und die Kriminalpolizei sagt, höchstens 3% von diesen Frauen und Mädchen, manchmal sind es auch Minderjährige, höchstens 3% machen freiwillig Sexarbeit. Alle anderen, davon geht man fest aus, sind in verschiedenen Abhängigkeitsverhältnissen, manchmal mehrfach abhängig und stecken dort fest in einer Sackgasse, in einem Teufelskreis, aus dem sie nicht mehr rauskommen.
Sie sprachen von Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und mit der Kriminalpolizei. Haben Sie auch Rückenwind aus Ihrer Gemeinde bekommen für Ihre Arbeit?
Ja, es gibt viele Menschen, die mir das sagen, die sagen, das ist für uns auch ein Stichwort für oder ein Hinweis für Glaubwürdigkeit oder ein Grund, in der Kirche zu sein. Man trifft ja eher die Leute an oder die Leute sagen ja eher was, wenn sie es gut finden. Es gibt sicher auch die, die es nicht gut finden oder übertrieben finden oder nicht angemessen, dass ein Geistlicher, dass ein Theologe sich diesem Thema widmet. Also die gibt es mit Sicherheit auch in meiner Gemeinde. Die höre ich meistens nicht direkt, sondern eher indirekt. Aber es sind schon eine Reihe, die sagen, doch, das finden wir richtig und notwendig und wichtig, auch dass das in diesem Fall jetzt ein Pfarrer macht.
Und die öffentliche Meinung sonst in kirchlichen Leitungsgremien oder in der Politik, wie haben Sie da Reaktionen bekommen? Auch Zustimmung oder eher ordentlich Gegenwind?
Es gab sehr viel Befremden, gerade am Anfang, das ist aber auch fast so geblieben, dass das als unangemessen empfunden wurde, dass in der Wirtschaft Gegenwind natürlich, gut, das muss man aushalten können, dass es Widerspruch gibt, dass Menschen das nicht richtig finden, noch nicht gut finden, nicht angemessen finden. Das hat es gegeben von vornherein, das gibt es auch heute noch. Man kann da nur bestehen in der öffentlichen Diskussion, wenn man von der Sache, von der man redet, auch Ahnung hat. Also allein guter Wille reicht da nicht, sondern man muss sich mit der Thematik auskennen und dann müssen das die es nicht gut finden, wohl oder übel, dann irgendwie auch hinnehmen. Aber es gibt schon eine Reihe Leute, auch in den kirchlichen Leitungsebenen, die sagen, naja, das sollen dann die Verbände tun, die sich sowas auf die Fahnen geschrieben haben oder die Gewerkschaften oder die Betriebsräte. Aber nicht unbedingt ein Theologe oder ein Pfarrer, der ja für Ausgleich sorgen soll und für Frieden und für ja, dafür, dass sich alle irgendwie wertgeschätzt fühlen.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet und wir sind im Gespräch mit Peter Kossen. Er arbeitet derzeit als Pfarrer in Lengerich und fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort.
Für uns ist es unvorstellbar, moderne Sklaverei, Leiharbeit in der Fleischindustrie und das alles in unserer Nähe. Herr Kossen, hatte Ihr Protest Erfolg? Kann man sowas schon sagen?
Ja und nein. Also der Erfolg besteht sicher darin, dass es eine höhere Sensibilität gibt dafür, dass Dinge gewusst werden in der Öffentlichkeit, dass es auch Krimis gibt mittlerweile darüber oder andere kulturelle Beiträge, aber auch, dass es in der Politik diskutiert wird, jedenfalls immer mal wieder. Das kann man sagen, ist ein Erfolg. Es hat Gesetze gegeben, die notwendig waren, die wichtig waren. Allerdings würde ich Erfolg auch daran messen, dass sich die Situation der Betroffenen, also in der Fleischindustrie, in der Logistik, in anderen Bereichen, spürbar verändert. Also in der Weise, dass Arbeitsverhältnisse, dass Lohnverhältnisse reguliert werden, so wie wir das eigentlich für uns reklamieren in unserer sozialen Marktwirtschaft. Wenn das passiert ist, dass also auch die Arbeitsmigrantinnen unter normalen Umständen in unserem Land eben leben und arbeiten dürfen, dann hat sich wirklich etwas verändert und das kann ich bis heute noch nicht feststellen.
Sicherlich haben Sie so als Kämpfer und Streiter auch so den Preis dafür zahlen müssen, in der Öffentlichkeit mit so einer Meinung zu stehen. Kann man ja mal fragen, was begegnet Ihnen da an Widerspruch? Heute soziale Medien kann man ja vielfältigste Formen, auch der Bedrohung. Ich meine, sie gefährden wirtschaftliche Interessen. Da kann man sich ja vorstellen, da kommt auch ordentlich was zurück, wo man auch versucht, sich klein zu kriegen.
Also es wird einem natürlich einiges unterstellt, so an Profilneurose, an dass man eigentlich sich selbst darstellen will und die Not von Menschen dafür missbraucht oder auch gedroht wird mit Unterlassungsklagen, mit Verleumdungsklagen. Das gehört dazu, damit muss man ein ganzes Stück auch leben können. Es gab mal ein Bedrohungsszenario, das war allerdings das einzige, das ich bisher festgestellt habe. Da war ich noch in Vechta, das ist also auch wirklich schon über 10 Jahre her, dass mal ein abgezogener Tierkadaver vor meiner Haustür lag und das ist eine Zeichensprache aus der Mafia, die dann bedeutet, ja, entsprechende Drohung auch beinhaltet, war in der Qualität allerdings das Einzige, was ich bisher so erlebt habe. Ansonsten gibt es den Widerstand, den man erwarten kann, den allerdings auch andere Akteurinnen und Akteure so in der Öffentlichkeit, gerade in der Politik, auch ertragen müssen.
Und das dicke Fell, legen Sie sich wie zu?
Mir hilft die Empörung, ehrlich gesagt. Also ich habe ja immer wieder auch mit sehr konkreten Menschen zu tun. Mein Bruder ist Arzt in Goldenstedt, also im Landkreis Vechta. Der hat sehr viel mit Patientinnen, der hat so eine allgemeinmedizinische Dorfarztpraxis und die Hälfte seiner Patientinnen und Patienten kommen aus der Community oder aus den Communities, gerade die in der Fleischindustrie tätig sind. Und der beschreibt mir das häufig und mit großem Zorn, was er alltäglich erlebt, zum Beispiel den Verschleiß von Menschen, körperlichen, psychischen Verschleiß von Menschen, die vorzeitige Alterung von Menschen, die gesundheitsbedrohlichen Lebensverhältnisse, also der Wohnraum, der dort angeboten wird. Und das empört mich immer wieder neu, muss ich sagen, nach so vielen Jahren noch. Und diese Empörung treibt mich auch an, da dran zu bleiben. Und auf der anderen Seite, ermutigend ist für mich, sind Netzwerke und dass ich Menschen kennengelernt habe in den letzten Jahren, die sich auch engagieren an unterschiedlichsten Stellen, aber sehr engagiert, sehr pointiert und das war für mich immer wieder Motivation, auch selbst dran zu bleiben, um vielleicht doch etwas mit der Zeit zu verändern.
Sie haben ja ein Aktionsbündnis mitgegründet, Aktion Würde und Gerechtigkeit. Wer kann sich da an Sie wenden? Wie ist das organisiert?
Das war ein Impuls von einem Rechtsanwalt, der dann den Verein auch mitgegründet hat, die Aktion Würde und Gerechtigkeit, leider mittlerweile verstorben ist, aber der sagte damals, Sie müssen darüber hinauskommen, dass das an Ihrer Person hängt. Das muss auf mehr Schultern verteilt sein. Und ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, ist dann auch in der Lage, durch öffentliche Förderung vielleicht auch Menschen auch anzustellen. Wir haben zum Beispiel eine halbe Rechtsanwaltsstelle bei der Aktion Würde und Gerechtigkeit, was uns eine viel größere Schlagkraft gibt. Oder jetzt auch 2 Menschen, eine Frau, ein Mann, für soziale und Integrationsarbeit anstellen können mit öffentlichen Mitteln. Da können sich Also die Satzung sagt, es können sich Menschen aus Ost-, Südosteuropa an uns wenden, die eine arbeitsrechtliche Beratung möchten oder auch eine Sozialberatung, Integrationshilfen bekommen möchten. Das sind häufig Menschen aus Rumänien und Bulgarien, das sind manchmal auch Menschen aus Polen, durchweg eigentlich aus Osteuropa, jetzt gerade auch aus der Ukraine, aber es geht zunächst häufig um arbeitsrechtliche Fragen und die versuchen wir dann auch zu bearbeiten, den Bestand oder den Tatbestand oder die Sachlage zu erheben und dann Hinweise zu geben, auch manchmal Menschen bis vor Gericht zu begleiten. Und in Zeiten von sozialen Medien können wir das überregional tatsächlich tun. In der Corona-Zeit konnten wir wenig Kontakte, persönliche Kontakte herstellen, also in Präsenz, aber da sind uns die sozialen Medien sehr zu Hilfe gekommen.
Wie wenden sich die Menschen an Sie? Wie kriegen Sie Kenntnis von Ihnen und der Aktion?
Häufig gibt es diese Mundpropaganda innerhalb der Communities. Dann über Facebook und über andere soziale Medien werden sie irgendwie aufmerksam. Wir wissen manchmal auch nicht genau wie, aber es gibt auch Hilferufe aus Frankfurt oder aus Bayern. Und dann versuchen wir darauf zu reagieren, manchmal auch Polizei vor Ort einzuschalten oder zu schauen, welche Strukturen gibt es vor Ort, die auch unterstützend tätig werden können. Es geht aber viel, haben wir den Eindruck, auch darüber, dass Betroffene anderen erzählen. Und es geht auch viel über Vertrauen, das wir auch erst erwerben müssen. Da gibt es viel Skepsis, viel Angst. Es ist natürlich viel Druck in der Szene, sich nicht bemerkbar zu machen, sich keine Hilfe zu holen. Also da wird schon auch sehr viel Druck, gerade in der Fleischindustrie, in solchen Branchen, sehr viel Druck ausgeübt, damit das eben so bleibt, wie es ist und damit das nicht groß gewusst wird oder sich da irgendwie noch Veränderungen auftut.
Wo ist denn der größte Hebel, dass sich etwas für gerechte Arbeitsverhältnisse ändert? Hat der Verbraucher, die Verbraucherin mit ihren Preisvorstellungen einen großen Hebel und indem sie sagt, ich kaufe gerne teures Fleisch und da auch so unterstützt, oder haben die Gewerkschaften mit ihrer Lobby, mit ihrer Macht Möglichkeiten, da am besten was zu verändern? Oder hat die öffentliche Meinung, die Druck ausüben kann? Das ist ja skandalös ohne Ende. Wo ist der Hebel am besten?
Es gibt mehrere Hebel. Vielleicht ist der größte tatsächlich die öffentliche Meinung. Die Frage, was ist gerecht? Das ist natürlich eine philosophische Frage, aber die kann ja sehr konkret werden. Zum Beispiel eben gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Hält man das für gerecht? Es gibt Menschen, auch in meiner Familie, nicht so viele, aber es gibt welche, die sagen, na ja, wenn da jemand aus Rumänien kommt, dann wird er oder sie sich doch erst mal dankbar sein müssen, dass sie hier sein darf und arbeiten darf und einen Job hat und vielleicht noch 1.000 Euro bekommt und so. Und dann kann man das vielleicht nicht sofort vergleichen mit Menschen, die hier groß geworden sind, was natürlich rassistisch ist. So, das ist die Schere im Kopf, mit der man unterstellt, dass die Menschen, die aus möglicherweise armen Verhältnissen kommen, aufgrund von Not getrieben, aufgrund des Sozialgefälles in der EU, dass die das für weniger tun müssen hier, als wir das für uns alle in Anspruch nehmen würden. Also da braucht es auch ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen da etwas beizutragen haben, jedenfalls mitzuhelfen, damit man Maßstäbe hat. Das ist eigentlich gerecht. Dann kommt natürlich dazu auch, dass es entsprechende Gesetze braucht, die aber auch durchgesetzt werden müssen. Da sind die Gewerkschaften auch gefordert, die dann nicht nur für Mitglieder tätig sein müssen, sondern das ganze Umfeld im Blick behalten müssen. Da bin ich der NGG, das ist die Nahrungsgenuss-Gaststätten, sehr dankbar, dass sie diesen weiten Blick jedenfalls hier im Oldenburger Land und in Ostfriesland auch hat. Da kommen auch die Verbraucher ins Spiel. Die Arbeitskosten beim Produktfleisch liegen bei 10%. Das muss man wissen. Also selbst wenn jemand auf die Idee käme, die Arbeiter doppelt so gut zu bezahlen und die Arbeiterinnen, als es jetzt der Fall ist, würden wir es vermutlich beim Preis nicht mal merken. Also das heißt, das Geld bleibt woanders. Und damit muss man sicher darauf hinwirken. Man kann mit der Einkaufsentscheidung auch bestimmtes Verhalten, Unternehmensverhalten belohnen oder auch bestrafen. So. Man muss allerdings schon auch erstmal suchen, bis man beim Fleisch, auch bei anderen Produkten teilweise Unternehmen, Konzerne findet, die es nachweisbar anders machen. Aber ich denke manchmal, denn da würde ich auch gerne unsere Kirchen in Verantwortung nehmen, denn wir haben ein Beschaffungswesen. Die Kirchengemeinden, aber auch Bildungshäuser, Krankenhäuser, Altenheime. Wenn die Kirchen sich darüber im Klaren und einig wären, dass sie nach bestimmten Kriterien grundsätzlich einkaufen, so wie das irgendwie vertretbar ist, also regional zum Beispiel, saisonal, fair. So, es gibt einige Kriterien, die sind objektiv auch messbar. dann würde sich auf dem Markt deutlich was tun, gerade im Lebensmittelbereich. Das sehe ich nicht immer so, dass das schon so durch ist und dass es da einen Konsens gibt, aber da können wir vorausgehen, meine ich, müssten wir auch als Kirchen, als Kirchengemeinden. Also es gibt verschiedene Hebel, aber ich glaube, der größte ist immer noch so die öffentliche Meinung und auch eben der Gesetzgeber. Wir dürfen in einer sozialen Marktwirtschaft, darf die Gesellschaft auch festlegen, was geht und was nicht geht. Und das darf dann auch etwas kosten. Wobei, wie gesagt, also beim Fleisch wäre es wahrscheinlich nicht mal spürbar.
Also entsteht bei mir gerade im Kopf eine Idee von, es müsste so eine Liste geben, so ähnlich wie, welchen CO2-Abdruck hinterlasse ich im Laufe meines Lebens, das so, aber auch welchen Abdruck von Sklavenarbeit im weiteren Sinne hinterlasse ich beim Kauf eines Produktes. Das lässt sich sicherlich auch noch ausweiten auf Kaffee, auf Tee, auf Schokolade, auf das, was ja auch Kirche ein großer Verbraucher ist.
Genau.
Also wollen wir so eine Liste erstellen, das wäre doch gut. Die andere Frage wäre aber, gibt es irgendjemanden aus der, irgendeine Fabrik aus der fleischproduzierenden Gewerbe, Sie sprachen vorhin auch Gemüsebau oder Logistik an, die auf Sie zukommen und sagen, Herr Kossen, wir möchten mal unsere Seite darstellen. Gibt es sowas auch, so ein Gespräch?
Das gibt es tatsächlich. Einerseits, weil Leute sagen wollen, wir versuchen es anders. Da würde ich zum Beispiel die Firma Brand in Lohne nennen oder auch die Firma Schulte in Lastrup oder auch Böseler Goldschmaus. Das ist sogar eine größere Schlachterei. Es gibt die Firma Wernsing, Feinkost Wernsing, die sagen, wir haben keinen einzigen Werkvertragsarbeiter. Wir haben auch Zeitarbeit nur in so begrenztem Maße. Die müssen auch ihre Salate und ihre Feinkost am Markt platzieren und versuchen es anders. Also die gibt es. Ich habe allerdings auch schon persönlichen Kontakt mit Clemens Tönnies gehabt, dem größten in der Fleischindustrie, der großen Wert auflegte, mir persönlich im Vier-Augen-Gespräch seine Sicht der Dinge zu erklären. Wir waren uns einig, oder ich war mir einig zum Schluss des Gesprächs, dass wir uns nicht einig waren. Aber ich verweigere kein Gespräch. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass manche sich das schönreden oder vor sich selbst auch nur bestehen können, wenn sie sich die Dinge irgendwie so zurechtlegen und das mit der Begründung vielleicht machen, ich gebe der Welt zu essen. Dann würde ich schon bei manchen nochmal sehr das hinterfragen wollen, um welchen Preis denn. Aber diese Gespräche gibt es. Die sind auch in der Regel sehr interessant. Die sind manchmal auch sehr anstrengend für beide Seiten, weil es um viel geht.
Und eine Frage möchte ich eben noch hinterher schieben, nämlich die, wie ist es denn eigentlich mit der Bevölkerung, die dort lebt? Die müssen doch auch vielleicht Häuser zur Verfügung stellen, es werden vielleicht Immobilien verkauft. Das ist, man kann doch da nicht als vielleicht ahnungsloser durch das Land laufen, sondern sehen, nee, ich möchte, dass auch Leiharbeiter eine vernünftige Unterkunft haben. Gibt es da Empörung?
Meines Erachtens nicht. Das hat sicher damit zu tun, dass diese Menschen in einer Parallelwelt leben. Die allermeisten, sie lernen auch in der Regel kein Deutsch und bleiben in ihrer Parallelwelt, in ihrer Subkultur. Da gibt es keine Kontakte und manchmal neige ich ein bisschen zu Zynismus. Ich sage mal was Zynisches. Wenn ich keinen kenne, dann tut es auch nicht so weh. Dann ist das ein bisschen wie Bangladesch. Das ist zwar auch nicht richtig, aber weit weg. Und so ist das da auch. Manchmal staunt man, manchmal erschrickt man. Wir sehen das ja fast in jedem Dorf. Wer sich nicht scheut, das sind natürlich auch nicht ganz viele, sind aber doch eine ganze Reihe, wer sich nicht scheut, seine Bruchbude nochmal voll zu machen mit Rumänen. Und wenn das Leute sind, die möglicherweise sogar mit akademischem Grad und irgendwo in Süddeutschland wohnen, aber hier dann nochmal ihr Elternhaus vollstopfen lassen und damit nochmal eine Menge Geld verdienen, dann finde ich das schon auch empörend. Bis dahin, dass es auch ganze Betriebe oder Unternehmen gibt, die daraus auch einen Geschäftszweig, einen lukrativen Geschäftszweig gemacht haben.
Sie sind bei Kreis 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Heute sprechen wir mit Peter Kossen, Priester, Streiter gegen die moderne Sklaverei und Kämpfer für Reformen in der katholischen Kirche.
Ja, Herr Kossen, auch im innerkirchlichen Bereich nehmen Sie im Grunde auch kein Blatt vor den Mund. In der Nordwestzeitung konnten wir vor kurzem von ihm lesen, die katholische Kirche ist nicht reformierbar. Ein starker Satz. Wie kommen Sie zu diesem Urteil?
Aufgrund gerade der Erfahrung der letzten Monate, dieses synodalen Weges, da hat jetzt im März die letzte Vollversammlung stattgefunden. Ein wichtiger Weg, auf dem man versucht hat, aus dem Entsetzen heraus vor diesen Fällen von sexuellem Missbrauch den Ursachen, den systemischen Ursachen auf den Grund zu gehen und von da aus Reformen in der Kirche anzustoßen. Da gibt es viele engagierte, sehr gute Leute in verschiedensten Bereichen der Kirche, die dort zusammengesessen haben, gerungen haben auch. Man kann auch nicht sagen, dass dort nichts bei rausgekommen wäre. Allerdings braucht es richtig systemische, grundlegende Reformen, und dafür sehe ich in der Kirche, wie sie sich zeigt jetzt und wahrscheinlich auch zukünftig, nicht den wirklichen Willen dafür. Und deswegen glaube ich, die Reformchen helfen uns kein Stück weiter, sondern wenn, dann braucht es tatsächlich eine grundlegende Reform oder eine Reformation. Und dafür sehe ich an entscheidender Stelle keinen erkennbaren Willen und mehrheitlichen Willen. Deswegen glaube ich, ich würde das gerne mit dem Bild der Apokalypse beschreiben, denn das ist ein biblisches Bild, was ja nicht den Weltuntergang meint, sondern durch die tiefe Krise hindurch wird etwas Neues heraufgeführt. Aber die Krise ist dann eben auch der Trümmerhaufen, und ich glaube, dass es über den Trümmerhaufen geht, dass also manches, auch Gute, zusammenbrechen wird, weil da so wenig Bewegung drin ist, weil da gerade die Institution vor die Wand gefahren wird. Dann allerdings, glaube ich, aus dem Trümmerhaufen heraus kann etwas Neues entstehen. Das ist auch eine sehr bittere Erkenntnis.
Könnte das Neue sein, 4 Attribute, die wir uns rausgesucht haben, die Kirche prägen sollten? Anstand, Empörung, Nächstenliebe, Streitlust?
Ja.
Wäre das, was kann man daraus aufbauen?
Ja, also ich glaube, man kann etwas aufbauen, aus dem, auch wenn es dann zunächst mal ein Trümmerfeld ist, und es braucht tatsächlich eine neue Art, eine neue Haltung oder einen neuen Stil des Kircheseins, der viel partizipativer ist, wo wir ganz flache oder gar nicht mehr bestehende Hierarchien haben. Das merzt ja nicht das Amt aus in der Kirche oder die Ämter in der Kirche, die werden wir weiterhin gebrauchen. Aber wir brauchen eigentlich Kindern keine Pyramide von Amtsstrukturen, wie wir sie jetzt immer noch wieder auch vorfinden, sondern tatsächlich gute Form von Synodalität. Das bedeutet, Menschen beteiligen, und zwar nicht nur Hauptamtliche, nicht nur welche aus dem sogenannten geistlichen Stand, sondern Menschen, die durch Taufe und Firmung durch den Heiligen Geist befähigt sind, und zwar immer schon mitzuwirken an der Gestaltung der Kirche. Das wissen wir eigentlich, da wird auch keiner sagen, in der katholischen Kirche, auch konservative Menschen würden nicht sagen, das wollen wir nicht. Aber wir tun uns doch schwer, das zu realisieren. Jetzt gerade stehen Bischofswahlen an in Deutschland an verschiedenen Stellen. Und da war ein Impuls vom synodalen Weg, Laien zu beteiligen an der Bischofswahl. Und das ist sowas von abgebügelt worden, erwartbar abgebügelt worden von Rom. Jetzt versucht man in Osnabrück so einen Mittelweg, das ist gut. Also wenigstens das sollte man tun. Aber da zeigt sich auch, wie mühsam das ist, auch an solchen Stellen etwas Neues, etwas anderes, eine andere Haltung dort einzufügen. Und zwar nicht nur aus dem guten Willen heraus von einem Bischof, der das gerade mal zulässt, sondern dass die Struktur auch so festgelegt ist, dass Menschen das auch einklagen können. Und das es wird versucht, aber es ist einfach ein sehr mühsames Unterfangen, das kann man wohl sagen. Aber es braucht eben natürlich, es braucht Anstand, Streitlust, es braucht auch Empörung und sicher auch eine Sensibilität für das, was wir den Heiligen Geist nennen oder für geistlich Gewirktes, damit wir wirklich in unserer Zeit da auch die Antworten des Evangeliums auch wirklich glaubwürdig anbieten können.
Evangelische Christen, Christinnen könnten jetzt natürlich antworten, ja, das hat Martin Luther alles so gemacht. Ne? Würden Sie sagen, die Form der evangelischen Kirche, der evangelisch-lutherischen Kirche, ist so eine Form, die Ihnen vorschwebt? Ich vermute mal nicht. Wie ist denn Ihr Blick auf die evangelische Kirche?
Also ich glaube, dass in Synodalität sie uns da einiges voraus sind. Das ist einfach eingeübter. Manchmal sagen mir evangelische Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich auch immer natürlich im Gespräch bin, manchmal hätten wir auch gerne jemanden, der sagt, so und so machen wir es jetzt. Also dann manchmal Entscheidungen schneller herbeizuführen, das kann ja auch mühsam sein. So. Es braucht auch dann natürlich immer irgendwo auch die Entscheidung, die dann auch, das hat auch was mit Mut, mit Innovation und so weiter zu tun, dass man sich auch tatsächlich durchringt zur Entscheidung, auch auf die Gefahr hin, dass eine Entscheidung auch mal zurückgenommen werden muss. Aber ich glaube, da gibt es mehr Einübung in der evangelischen Kirche. was ich manchmal, das ist ein Blick von außen, so ein Außenblick, von dem ich nicht immer ganz weiß, ob der gerecht ist oder ob das richtig ist. Das ist so, was ich manchmal nicht so deutlich sehe, ist, dass über das Menschliche viel Engagement und viel Fachlichkeit und ganz viel Menschlichkeit und guter Wille, ob da so diese Dimension, und da wird noch ein anderer mit und der hat es eigentlich in der Hand. Ich gehe davon aus, dass die evangelischen Schwestern und Brüder das aus der Motivation heraus tun. So manchmal frage ich mich in den äußeren Formen oder so, wird das deutlich genug? Ja, ist das so ein Schreckgespenst, was in der katholischen Kirche manchmal zu Unrecht da auch hervorgerufen wird, ist das das der Demokratie in der Kirche? Das Demokratie ist ja eine super Geschichte auch in der Kirche. Aber Synodalversammlungen sind nur bedingt Parlamentarismus. Und wo ist da so die Grenze? Also ich glaube, wenn wir das so noch deutlicher von beiden Seiten beschreiben könnten, dann gäbe es auch dieses Schreckgespenst nicht mehr. Also das, ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander und glaube auch, dass wir uns da an der Stelle auch ein Stück aufeinander zubewegen können und müssen.
Gibt es denn seitens der Kirche, egal ob evangelisch oder katholische, oder der Politik sogar Interesse an ihren Ideen? Kommt jemand auf Sie zu und sagt, Herr Kossen, da gehen wir mit Ihnen in eine Tagung, in ein Gespräch und entwerfen ein neues Bild?
Ja, das gibt es auf Gemeindeebene. Ich war letzte Woche in Friesreuth im Kreis Kloppenburg. Da waren tatsächlich 100 Leute zusammengekommen, weil es um Reform der Kirche geht. Ich würde sagen, das war ein guter Abend. Es gab außer meinem Impuls da auch wirklich sowas, eine Aussprache, wenn sowas möglich ist mit 100 Leuten. Das ging aber sehr gut. Das klappte sehr gut auch vom Stil her. Es gibt viel Schweigen. Das ist manchmal etwas verstörend, weil ich will ja auch provozieren. Ich möchte auch Gespräche anregen. Und wenn dann gar nichts kommt, also wenn wenigstens Widerspruch käme von Kollegen oder so aus der Kirchenleitung, das Bistum Münster hat dazu überhaupt gar nicht Stellung genommen. Also meine Leitungsebene, das finde ich schon ein bisschen ignorant, ehrlich gesagt. Also ich lege es nicht ständig auf Krawall an, aber wenn gar nichts kommt, dann denkt man auch, nehmen die dich nicht ernst? Haben die das vielleicht wirklich nicht gelesen?
Oder nicht gehört? Ohne Echo fragt man sich ja.
Ja, ich kriege schon mit, dass Leute mir so von verschiedensten Ebenen das signalisieren, dass sie es gelesen haben, dass sie so, ne, das sind ja auch nicht alle einverstanden. Manche, also das ist ja auch gut, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt, aber es ist auch viel Schweigen, Verschweigen.
Und der Bischof zitiert Sie nicht laufend zum Rapport?
Nee, tut er nicht.
Er hört nicht.
Ich denke, also erstmal geht er davon aus, dass ich meine Arbeit in der Pfarrei mache und dass ich das gut mache. Ich glaube nicht, dass er das, oder ich weiß, dass er es nicht so gut findet, wenn ich in der Öffentlichkeit auch polarisierend auftrete. Das hat er nicht so gerne. Jetzt bin ich da in Lengerich an einer Stelle, das war in Vechta sicher anders, in Lengerich ist das eine Pfarrei und das ist im Münsterland, da kann er immer noch sagen, naja, also ich weiß ja nicht, ob er das sagt, aber da kann er nochmal sagen, naja gut, das ist der Pastor von Lengerich, das ist so ein bisschen das Sibirien des Münsterlandes, aber ansonsten ist er da vielleicht nicht, kommt er nicht direkt in Zugzwang, da sich dazu erklären zu müssen.
Ich habe Sie vorhin schon mal gefragt, woher Ihre Kraft kommt. Welche Rolle spielt der Glaube für Sie, für die Empörung? Es steht irgendwo geschrieben, laut zu sein und sich für Schwache einzusetzen. Aber wie stelle ich mir das vor, ein Leben so zwischen Spiritualität und, ich nenne es mal, Realpolitik?
Ich finde, in unseren jüdisch-christlichen Wurzeln und wirklich auch jüdisch-christlichen Wurzeln, da ist das grundgelegt in der Prophetie, die uns ja auch durch die Taufe mitgegeben ist. Also das Prophetische trägt ja jede Christin, jeder Christ auch durch die Taufe auch ein Stück in sich. Und Prophetie ist eben keine Wettervorhersage, sondern eine Zeitansage oder auch so manchmal die Dinge kontrastieren zu sehen, einen anderen Lebensstil einzufordern, eine andere Welt und wenn man kann, um der Glaubwürdigkeit willen oder sie auch selbst zu leben, nicht nur einzufordern, sondern sie auch selbst zu leben, das ist für mich schon auch immer eine Herausforderung gewesen. Also gerade die Propheten im Alten Testament, ein Amos oder auch Jesaja, Jeremia, die das gleiche Recht und die gleiche Würde gerade für die Armen auch eingefordert haben, Das hat eine Bedeutung für uns Christinnen und Christen heute auch. Und das ist für mich ein Impuls, das kann ich schon sagen. Ich weiß natürlich auch, dass die Prophetinnen und Propheten nicht immer in ihrer Zeit, meistens sind sie auf taube Ohren gestoßen, hatten in dem Sinne keinen Erfolg, aber man hat sich ihrer erinnert, sonst hätten wir heute eben diese Bücher des Ersten Testamentes nicht.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Bei uns zu Gast ist Peter Kossen, katholischer Priester und streitbarer Kämpfer für Gerechtigkeit.
Wenn Sie an die Zukunft denken, wünschen Sie sich was?
Ich wünsche mir, wie alle Menschen, glaube ich, gerade so in dieser Zeit Frieden, besonders für die Länder, die Ukraine und viele andere Länder, die gerade mitten im Krieg sind. Auch den sozialen Frieden in unserem Land. Ich bin in einer Gemeinde, da sind mehrere Kirchen und mehrere Gemeindehäuser und an jeder Kirche haben wir ein großes Banner hängen in diesem Jahr, da steht Frieden beginnt hier. Mhm. Und das ist so unser Jahresthema, also Thema Frieden, so das wünsche ich mir sehr aktuell. Darüber hinaus, dass es uns gelingt, dass wir wirklich da weiterkommen, die Schöpfung und das Klima zu bewahren. Das macht mich schon auch ratlos, dieses Weiter-so, auch bei mir selbst. Also ich wünsche mir das auch mehr Konsequenz, so letztlich meinen Beitrag dazu zu leisten, dass mir das noch konsequenter gelingt, dass das Klima geschützt wird, so dass also die Schöpfung bewahrt wird. Ja, da haben wir auch als Kirchen, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, vielleicht auch eine Vorreiterfunktion zu zeigen, wie das sehr konkret geht, im Alltag das geht. So für die Kirche, jetzt für die katholische Kirche wünsche ich mir eine Kultur, die geprägt ist von Synodalität, stärker geprägt ist als bisher, also auch von Beteiligung der Menschen, wo wir ein ganzes Stück auf Hierarchie, jedenfalls auf Pyramiden verzichten müssen und wollen. In meiner Gemeinde, in allen Gemeinden, glaube ich, gibt es einfach starke Erosionsbewegungen. Manchmal kann man schon gar nicht mehr von Erosion sprechen, sondern müsste eigentlich von Erdrutschen sprechen. Also Menschen, die genug haben, die sagen, das war's für mich, ich bin hier weg. Ja, da hoffe ich, dass wir da irgendwie, ja nicht irgendwie, sondern dass wir unseren Teil dazu beitragen können, dass wir die Menschen nicht in Scharen aus der Kirche heraustreiben oder dass Menschen sich umgekehrt wieder assoziieren können, wieder einen Anpack finden, einen Halt finden auch bei der frohen Botschaft einerseits, aber dann vielleicht auch bei der Institution Kirche oder bei den Kirchen. Das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft.
Wenn man so auf den Alltag von Otto Normalverbraucherin schaut, was wäre so ein kleiner Schritt, wo etwas Großes draus werden könnte? Sie haben ja ganz viele Themen jetzt angerissen. Sie sind eine öffentliche Person, auf Sie gucken schon ganz schön viele, ne, wo Peter Kossen sich auch publiziert, wo man ihn in der Zeitung findet. Da ist man neugierig, es interessiert einen, wenn jetzt Otto Normalverbraucherin so ein Schritt zu etwas Positivem, sei es Klimawandel, sei es gerechtere Arbeitsverhältnisse, was wäre so ein kleiner Schritt, wo doch so eine kleine Welle entstehen könnte.
Jemand hat mal gesagt, Christinnen und Christen haben zur Ungerechtigkeit immer eine Alternative. Und wenn wir, das gibt es ja nun auf verschiedensten Ebenen, und da hat man Einfluss, glaube ich, ob es eine Kaufentscheidung ist oder eine Konsumentscheidung. Jetzt zum Beispiel, für mich ist Mobilität total wichtig, das heißt sehr konkret häufig das Auto. Also das kommt ja mir manchmal sehr unbedeutend und banal vor, aber ich glaube, das beginnt im ganz Kleinen, und da kann ich nur ermutigen oder da wünsche ich mir und wünsche ich eigentlich uns allen, dass wir da einfach aufmerksam, sensibel sind, nicht ständig mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen, sondern zu wissen, wir sind der Anfang oder bei uns kann es losgehen und wir können uns zusammentun und wir haben eine Idee und wir haben auch eine Hoffnung. So, ich glaube, wenn es fatalistisch wird oder wenn es resigniert wird oder so, dann geht es den falschen Weg. Also so die Hoffnung zu bewahren und zu sagen, jeder Einzelne baut mit an der Welt von morgen. Und das sich zu bewahren, vielleicht sind wir glaubende Menschen dafür auch Protagonisten oder welche, die da eine Verantwortung tragen. Dann zu sagen, ich habe heute Morgen noch im Radio einen scheinbar sehr alten Schlager gehört von der Gruppe Katar, nee, heißt die Katar, nee, die heißt anders. Jedenfalls der blaue Planet. Und da heißt es eben, es gibt keinen Gott oder ne, wir brauchen keinen Gott, um die Welt zu verändern. Sicher können das Menschen auch die Welt verändern, die nicht an Gott glauben. Aber die, die an Gott glauben, haben es da vielleicht leichter oder fühlen sich noch mehr bestärkt darin, das zu tun. Und das, da sind wir auch ein Stück der Welt schuldig, dass wir diese Hoffnung und auch diesen Impuls in die Welt einbringen. Und das beginnt ganz klein, aber das führt auch zu Bewegungen. Das glaube ich schon, dass wo Menschen sich zusammentun, politisch, kirchlich und so, dass sie die Gesellschaft auch prägen. Ich habe manchmal den Verdacht, dass es auch viel Denkfaulheit gibt, dass man einfach das macht, was andere schon vorgedacht haben oder was man meint, das ist irgendwie plausibel. Aber sich wirklich eigene Gedanken, eigene Wege zu erlauben und diese auch einzuklagen. Also das wünsche ich mir oder das, ich glaube, da können wir auch ein Stück die Welt verändern, glaube ich schon.
Lieber Peter Kosten, wir danken für das Gespräch bei uns in der Sendung. Wir danken für die Zeit, die Sie uns gegeben haben und den Hörenden für diese Vielfalt an Themen. Wir wünschen Ihnen weiter einen langen Atem, ausreichend Kraftquellen, viele Menschen, die Sie dabei begleiten und unterstützen und auch Orte, die Ihnen selber Geborgenheit geben.
Ich bedanke mich auch. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, wie wichtig Medien sind und wie wichtig es ist, Öffentlichkeit herzustellen. Und Sie haben mir geholfen, mit diesem Format und mit dieser Sendung Öffentlichkeit herzustellen und vielleicht auch Gespräch anzuregen, Menschen zu ermutigen oder auch Menschen aufzuregen. Manchmal muss man Menschen auch aufregen, damit sich etwas verändert. Und ich danke für diese Möglichkeit.
Anregen und aufregen, das lernen wir in dieser Sendung. Die Wortbeiträge können Sie dieser Sendung und auch vergangener können Sie auf unserer Website www.kirchenradio-oldenburg.de nachlesen und nachhören und noch ein bisschen hier und dahin klicken, um weiteres über uns zu erfahren. Wir laden Sie ein zu unserer nächsten Sendung, die Freitag, den 9. Juni 2023 ausgestrahlt wird. Wir sagen Danke. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin.
Bleiben Sie behütet
und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch.